Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Klaus Burkhardthofer, Konditormeister und Unternehmer, Inhaber Burkhardthofer Eis. Ja, herzlich willkommen, Klaus Burkhardthofer, heute zum dritten Mal beim Wasserdialog. Freue mich voll, dass du da bist.
Freut mich auch total, danke für die Einladung.
Wir haben wieder ein spannendes Thema heute, das Thema Gemeinwohl im Zusammenhang mit Wasser und Regeneration, natürlich. Voriges Mal haben wir über Bildung gesprochen und heute bin ich sehr dankbar dafür, dass du dieses Thema mit mir angehst. Erzähl mal, wie sind wir dazu gekommen? Was ist dein persönlicher Zugang? Also, es hat ja viele Gründe, warum wir heute über das Thema reden wollen.
Ja, also mein Zugang hat sicher grundsätzlich einmal mit meinen Wesenszügen auch zu tun. Also ich bin einfach ein sehr verbundener Mensch, glaube ich, auch zu meiner direkten Umgebung. Und natürlich habe ich einen starken wirtschaftlichen Schwerpunkt in meinen Gemeinwohlgedanken als Unternehmer. Aber ja, also ich verstehe Gemeinwohl eher ein bisschen so als Gegenbegriff zu Einzel- und Gruppeninteressen. Mhm. Und Gruppeninteressen so innerhalb einer Gemeinschaft auch. Und diese Gemeinschaften kann man irgendwie unterschiedlich weit gespannt denken. Und mein Zugang ist in erster Linie halt, wie gesagt, ein wirtschaftlicher. Und meine Wesenhaftigkeit, die zielt irgendwie immer darauf ab, dass es allen um mich herum auch gut gehen muss. Mhm. Also ich habe irgendwie diesen starken Egoismus nicht und sicher auch im Zuge meiner transformativen Geschichte im Unternehmen schon irgendwo das Verständnis erlangt, dass es mir persönlich auch dann gut geht oder am besten geht, wenn es auch meiner Umgebung gut geht. Ja. Mhm. Also nicht nur darauf zu schauen, dass es mir persönlich gut geht, sondern was kann ich auch tun, dass ich positiv auf mein Umfeld wirke, weil da einfach eine gewisse Wechselwirkung auch entsteht dann im Gutes tun, ja, wechselwirkend.
Ja, da möchte ich vielleicht eh noch einmal kurz was dazu sagen, weil ich vorher erwähnt habe, dass wir ja jetzt schon den dritten Wasserdialog miteinander führen. Und das ist für mich schon immer auch sehr wichtig zu erwähnen, dass du ja diesen unternehmerischen Zugang hast zu diesen Themen, die wir besprechen. Und das ja auch was sehr Besonderes ist. Also sowohl das erste Gespräch, das wir gehabt haben, also mit Regeneration und Wasser, da haben wir das ja schon rausgehört, wie dein unternehmerischer Zugang ist. Dann auch in Richtung Bildung, was man als Unternehmer eigentlich machen kann und weitergeben kann. Und heute sind wir da in dem Zusammenhang auch beim Gemeinwohl. Mhm. Ja, dass ich das auch noch einmal bestärke, weil das höre ich einfach jedes Mal raus, wenn wir zwar miteinander
reden. Ja, also das freut mich natürlich sehr, dass ich da ein bisschen den wirtschaftlichen Aspekt in deine Podcast-Reihe reinbringen darf. Ich kenne ja viele der anderen Gespräche auch und habe mir einige Folgen schon angehört. Das sind sehr, sehr tolle Zugänge, sehr, sehr individuelle. Mit dem Sepp Zotter hast du jemanden da gehabt, auch der auch ein bisschen so in dieses Wirtschaftliche reingeschaut hat. Mhm. Aber ja, es ist einfach mein Kernthema. Und wir beschäftigen uns im Unternehmen halt viel weiter und ganzheitlicher als nur mit der Frage, wie generieren wir mehr Profit. Und dementsprechend, glaube ich, kann ich da auch ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, schön, dass ich das bei dir machen darf.
Mhm. Freue mich auch. Und da hast du deine Steps ja durchgemacht, im Grunde auch, was jetzt das Gemeinwohl angeht.
Genau. Ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir zu Beginn auch ein bisschen reinschauen, was es so mit dem Begriff des Gemeinwohls grundsätzlich einmal so ein bisschen auf sich hat. Mhm. Und das Gemeinwohl wurde ja ein bisschen historisch in unterschiedlichen Kontexten verwendet, auch in unterschiedlichen Zeiten, wo die Frage nach dem Gemeinwohl unterschiedliche Dimensionen gehabt hat. Und für mich ist es relevant, dass unsere wirtschaftlichen Auswirkungen mittlerweile halt im Gegensatz zu vor 100 oder 150 Jahren einfach mittlerweile global sind und auch auf alle lebendigen Systeme und Lebewesen wirken und wir uns deswegen unbedingt auch als globale Gemeinschaft mittlerweile, glaube ich, sehen sollten. Ja, auch wenn wir nicht alle Menschen kennen, aber allein über Social Media sind wir mittlerweile mit vielen Menschen vernetzt auf der Welt, die wir vielleicht gar nie persönlich noch getroffen haben, aber trotzdem irgendwo im Austausch sind oder auch Interesse haben. Auch unsere Konsumaktivitäten, unsere Wertschöpfungsketten haben einfach eine globale Relevanz und eine Auswirkung. Deswegen sind wir definitiv mittlerweile in Verbundenheit zu allen Menschen, aber auch Lebewesen auf dieser Welt, weil wir einfach Wirkung dorthin erzeugen. Ja?
Mhm.
Und unsere Art des Wirtschaftens entscheidet halt mittlerweile wirklich signifikant über Leben, über Tod, über das Wohlergehen und über Partizipation in Gemeinschaften. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Begriff, der jetzt auch gerade in dieser Zeit der Spaltung vielleicht wieder mehr in den Mittelpunkt rücken muss und irgendwo ein bisschen auf seinen Zeitgeist ein bisschen überprüft gehört auch. Und wenn man ein bisschen den Sinn und den Ursprung des Begriffs Gemeinwohl anschauen, dann gerade in meinem Kontext, im wirtschaftlichen Kontext, dann ist das Gemeinwohl eigentlich der Sinn der Wirtschaft. Aber im Kapitalismus ist es zum Nebeneffekt geworden.
Mhm.
Und die Aussage, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns Menschen gut, die ich so oft höre in politischen und wirtschaftlichen Debatten, die stellt halt dieses System in den Mittelpunkt und nicht das Individuum.
Mhm.
Ja, und ich glaube, dass das ein bisschen ein Problem ist, wenn wir Systeme in einer Aussage in den Mittelpunkt stellen, dann hören wir das und wir verstehen es vielleicht, aber wir tun uns schwer, das auf uns selbst zu beziehen. Ja, wir Menschen brauchen eigentlich eine Verkörperlichung in der Sprache, um selbst eine Verbindung herstellen zu können. Und wenn wir jetzt aber immer nur von einer abstrakten Entität irgendwie sprechen, wie die Wirtschaft, dann bin ich da nie angesprochen. Ich spüre zwar, dass ich Teil davon bin und ich bin zwar auch gemeint, aber ich kann jetzt für mich keinen Handlungsauftrag ableiten, weil auch ich jetzt zum Beispiel sage, als Unternehmer, als kleiner Unternehmer, ja, die Wirtschaft ist so etwas Großes und Übergeordnetes, dass ich da drin eigentlich nicht viel was tun kann. Ja, ich habe dann sofort das Bild dieser Konzerne und von Lobbying irgendwie dann sofort wieder im Bild und verliere selber da irgendwo auch meine Wirksamkeit.
Ich glaube, das ist was ich sehr gut verstehen kann. Also das, worauf ich auch, also wie du das jetzt erklärst, im wirtschaftlichen Sinn, dass es ja oft darum geht, egal in welchem System man sich bewegt, was heißt das für mich in der Umsetzung eigentlich?
Ganz genau.
Oder im Leben, im Wirken, genau. So wie du es jetzt gesagt hast.
Wenn es jetzt umdrehen wird und die Frage auch stelle, wer oder was ist denn überhaupt die Wirtschaft? Ja, das sind wir Menschen mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Sehnsüchten, mit unseren zum Teil auch globalen Aktivitäten, dann geht es im Endeffekt immer um uns. Also die Wirtschaft würde nicht existieren ohne uns Menschen. Also sage ich irgendwo, vielleicht soll es uns Menschen gut gehen, damit es der Wirtschaft gut geht. Und dann kriege ich da aber auch eine andere Verbindung her, weil dann fühle ich mich direkt angesprochen. Und dann kann ich auch sagen, na, da bin ich gemeint. Mir muss es gut gehen. Ja?
Mhm.
Also an wen adressiere ich so eine Aussage? Und ist, glaube ich, extrem wichtig, so ein bisschen diese Verkörperlichung in der Sprache, weil dann fühlen wir uns da auch integriert in diese Aussage.
Definitiv.
Genau. Und das hat mich einfach gestört, weil ich auf meiner wirtschaftlichen Reise immer wieder mit dieser Aussage halt konfrontiert worden bin. Der Wirtschaft muss gut gehen. Ja.
Mhm.
Und das ist halt, da bin ich nie warm geworden mit dem Spruch.
Mhm.
Und er ist einfach eine vereinfachte Darstellung der komplexen Beziehungen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Der aber überhaupt nicht die Risiken und die Ungleichheiten einer starken Wirtschaft vollständig berücksichtigt.
Ja.
Und wir können da ein bisschen in ja, auch in den rechtlichen Bereich reinschauen. Also es gibt, wenn wir unseren Nachbarn Deutschland hernehmen, es gibt die bayerische Verfassung, in der wortwörtlich drinsteht, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.
Ja.
Ja. Und es gibt die deutsche, das deutsche Grundgesetz, in dem steht, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.
Mhm.
In Österreich haben wir das jetzt nicht so direkt in unserer Verfassung drin stehen. Wir haben es als Idee indirekt, als Teil des Auftrags der sozialen Marktwirtschaft und der Nachhaltigkeit.
Ja.
Aber am Ende ist das Gemeinwohl irgendwo damit das oberste Ziel des Zusammenlebens, neben dem Streben nach persönlichem Glück des Individuums. Ja, also meiner Meinung nach verfehlt die Wirtschaft mit dem Ziel der Profitmaximierung damit dann ihren eigentlichen Zweck. Und ich bin der Meinung, dass Wirtschaft wesentlich mehr kann als nur Gewinn erzielen.
Mhm.
Genau.
Also da kommen wir mal wieder dann ganz stark in das Thema Verbundenheit wahrscheinlich, oder? Wieso, wie du das vorher erklärt hast, also neben dem Profit erzielen, auf diese Verbundenheit schauen, die über das Gemeinwohl eigentlich sich zeigen kann. Ist das? Habe ich das so richtig verstanden? Oder?
Ja, natürlich. Also wenn der Profit dann das letztliche Ergebnis dann sein soll, dann müssen wir dort vielleicht weiterdenken, was mit diesem Profit dann eigentlich auch geschieht.
Mhm. Ja.
Also wenn es jetzt irgendwo nur darum geht, keine Verantwortung gesellschaftlich mit diesem Profit dann auch zu übernehmen, sondern nur den Reichtum einer oder weniger Personen irgendwie zu forcieren und den vielleicht dann auch ins Unermessliche weiter zu steigern, dann ändert sich signifikant eigentlich die Funktionsweise dieser Wirtschaft, die eigentlich auf ein gutes Gemeinwohl abzielen soll. Ne?
Mhm.
Sondern dann entsteht ja irgendwo eine Wohlstandsdiskrepanz, die irgendwann in einem Klassenkampf auch mündet. Und das widerstrebt mir halt komplett. Ne? Also dann steht kein Gemeinwohl im Mittelpunkt, sondern dann steht Reichtums- und Machtgenerierung im Mittelpunkt. Und das wissen wir historisch schon. Und das strebt aber nach keinem Glücksempfinden dann. Also da verliert sich irgendwo der eigentliche Sinn und Zweck des Begriffs.
Mhm.
Und Geld funktioniert dann ja nicht mehr im Sinne des Gemeinwohls, sondern es geht darum, Geld zu vermehren und nicht Wohlstand zu vermehren oder zu generieren.
Ja, und was du da beschreibst, ist für mich, ich finde ja immer interessant, wenn wir miteinander reden. Ich habe dann immer so ein bisschen diesen philosophischen Zugang. Du auch, ich weiß. Aber mir fällt dann gleich ein, diese Verbundenheit, von der du geredet hast, alles, was du jetzt vorher erklärt hast, ist ja eigentlich die Trennung. Wenn wir jetzt davon reden, es ist eigentlich eine Trennung. Das heißt, du bist so und ich bin so. Oder diese Definition von Profit oder verschiedenste Dinge, die du jetzt erklärt hast. Und da kommen wir ja ganz weit weg von dieser Idee, dass wir miteinander verbunden sind und jeder ein Teil von diesem Miteinander ist. Ich nenne es jetzt mal Netzsystem, aber es ist ein System, natürlich, wir sind in verschiedensten Systemen und das finde ich dann immer so spannend. Genau, wenn ich das jetzt aus meinem Blickwinkel mir anschaue, das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich dir dazu höre.
Mhm.
Ja. Und ja, genau, also Verbundenheit.
Also ich kann da ja auch eine gute Verbindung dann herstellen zu deinem Kernthema, dem Wasser und der Regeneration, weil Geld tut ja dann Gutes, wenn es in Bewegung ist.
Mhm.
Ja, also dieses schöne Bild irgendwie von Regionalwährungen oder wenn wir Geld eigentlich wirklich in regionalen Kreisläufen halten, dann kommen Leute zu mir und kaufen, sagen wir, um 100 Euro Eis. Und ich gehe mit dem 100er zum örtlichen Getränkelieferanten und kaufe dort Getränke ein. Dann hat er diese 100 Euro und er geht damit zum Friseur und zum Bäcker. Und so macht es dann über 10 Stationen die Runde und dann haben diese 100 Euro plötzlich einen Wert von 1000 Euro. Weil sie 10-mal im Wert von 100 Euro was Gutes getan haben.
Ja.
So, wenn das jetzt aber nur irgendwo auf dem Konto liegt und der Selbstvermehrung dient, dann verlieren wir eben diesen Fluss der Lebendigkeit und die Balance, die es braucht, damit alle daran partizipieren können. Ne?
Mhm.
Und ja, so, deswegen sage ich, wie beim Wasser geht es beim Gemeinwohl eben auch um ein Fließen, um Balance, um Kreisläufe alles, was stagniert oder sich dann auch absondert, verliert eben eine Lebendigkeit.
Mhm.
Und ich glaube, das spüren wir auch gerade, so wie die Wirtschaft funktioniert und der Kapitalismus funktioniert und diese Schere Arm und Reich auch immer weiter auseinander geht.
Weil es irgendwie eben auch auf Trennung abzielt und nicht auf diese Verbundenheit.
Genau, das ist Kapitalismus auf Degeneration, Extraktion und Separation aufgebaut, nicht in Kooperation denkt, nicht in Verbundenheit denkt, keine moralischen, ethischen Bezüge herstellt oder auch nichts inkludiert davon, sondern reine Funktionalität hat.
Mhm. Aber du hast ja jetzt auch, also das habe ich jetzt rausgehört, einen wichtigen Teil erwähnt oder beschrieben, auch diese Regionalität, ja, die natürlich schon auch in Richtung Gemeinwohl viel aufzeigen kann. Weil wenn ich in der Region jetzt schaue, dass ich da was bewirke, so hast du jetzt beschrieben, oder mir in der Region das genauer anschaue, war das für dich auch ein Auslöser, eigentlich auf die Region zu schauen und so mehr in dieses Thema Gemeinwohl zu kommen?
Ja, freilich. Also wir sind in Fernitz sehr ländlich auch geprägt. Das heißt, man ist da wirklich auch eingebettet in eine regionale Gemeinschaft. In Fernitz ist es auch so, dass wir sehr viele Vereine haben, sehr viele Feste übers Jahr feiern. Das macht uns als Ort auch ein bisschen aus. Und da bin ich extrem gern auch Teil davon und sind mit unserer Verortung da am Kirchplatz in Fernitz auch irgendwo mittendrin und somit auch in der Mitgestaltung dieses gemeinschaftlichen Gelingens auch sehr verantwortlich.
Mhm.
Mit unserer Begegnungszone Eispavillon, auch mit der ehemaligen Kaffeekonditorei, die jetzt auch wieder verpachtet ist, ein Ort der gesellschaftlichen Begegnung einfach darstellt, was extrem wichtig ist.
Mhm.
Und spätestens seit der Pandemie wissen wir auch, wie wichtig diese Orte für uns eigentlich sind als soziale Wesen, wo Austausch sein kann, soll. Ja.
Mhm.
Diese dritten Orte, wie man sie so schön nennt, auch herzustellen. Das ist einfach eine wunderschöne Sache und auch für uns mit dem Eis, das ist, glaube ich, ein sehr schönes verbindendes Produkt, wo man einfach zu zweit zusammen gerne ein Eis essen geht, ja, und diesen Moment dann genießt. Das wollen wir auch sein und das versuchen wir allein auch zum Beispiel mit unserem Firmenlogo irgendwie darzustellen, wo zwei Gesichter zueinander gewandt sind, ein bisschen die Nasenspitzen auf Tuchfühlung halten und beide haben Eis im Kopf, beide sollen Emotionen ausdrücken und Freude ausdrücken, Eis ist das. Und für mich ist auch ein bisschen beim Eis dieses Sinnbild die Kugel. Also für mich geht es um die Kugel. Es geht mit der Kugel, aber auch um die Kugel und nicht um die Eiskugel, sondern auch irgendwo um diesen globalen Kontext, um die Weltkugel. Also wir versuchen das wirklich spannend zu integrieren, auch bei uns im Unternehmen. Wir haben ein Konzept erstellt, das wir die Wertvollständigkeit nennen.
Mhm.
Ich glaube, in der letzten Podcast-Folge oder war es in der ersten, ich weiß nicht mehr genau, habe ich davon schon kurz auch erzählt.
Ja.
Also wir versuchen mit der Wertvollständigkeit die Begriffe der Wertschöpfung, die einen ökonomischen Aspekt darstellen soll, und den Begriff der Wertschätzung, der den sozialen Aspekt darstellen soll, noch um den Begriff der Wertschützung zu erweitern, der nicht nur einen ökologischen Aspekt damit reinbringen soll, sondern grundsätzlich die Frage stellt, was ist für ein gutes Gelingen von Zukunft eigentlich alles schützenswert? Ja, also mir fehlt in diesen Debatten, wo ständig immer ja, Wertschöpfung, mehr Leistung, ja, all diese Dinge hören wir jetzt auch gerade wieder. Also es geht immer irgendwie um diese Leistung, um dieses mehr. Dann bringt man noch die Wertschätzung irgendwie rein, um den Menschen doch noch abzubilden in dieser Debatte. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Frage stellen, was ist schützenswert für die Zukunft?
Ja.
Das ist einerseits die Natur, aber das sind auch Kulturen, regionale, überregionale Kulturen, internationale Kulturen. Das sind aber auch Gemeingüter, die schützenswert sind. Das sind im Endeffekt alles Dinge, die aufs Gemeinwohl abzielen. Und ich glaube, dass das diese Betrachtung von Wirtschaft und von Gemeinschaft irgendwie vollständig macht, wenn wir ja, die Schöpfung, die Schätzung, aber auch die Schützung zusammenführen.
Ja, ich meine, das ist jetzt, also da würde ich gerne mit dir kurz dann weiterreden, weil ich höre da eine gewisse Haltung raus. Also eine Haltung, Einstellung, wie immer man das bezeichnen will. Haltung ist ein sehr schönes Wort. Aber vorher möchte ich dir noch kurz was fragen. Diese dritten Orte, falls das jemand noch nicht gehört hat, woher kommt diese Bezeichnung? Vielleicht kannst du es ganz kurz erklären. Was bedeutet das für dich?
Wo es jetzt tatsächlich herkommt, weiß ich nicht. Mir ist der Begriff geläufig als die Orte, wo wir dann diese zwischenmenschliche Verbindung herstellen, die es gilt zu schaffen, damit Austausch stattfinden kann, damit Diskurs stattfinden kann, damit wir Beziehungen leben können.
Schön. Ja, dann gehen wir weiter zur Haltung. Ja. Haltung ist ein Wort, da kann man sich verschiedenste Dinge drunter vorstellen, gibt mehrere Assoziationen. Ich habe das trotzdem im Zusammenhang mit den Werten, die du jetzt beschrieben hast und diesen zusätzlichen Definitionen für dich jetzt stark rausgehört, dass es viel um Haltung geht.
Es geht viel um Haltung, ja, weil ich schon irgendwo so eine innere Veränderung durchgemacht habe, die viel damit zu tun gehabt hat, mich in dieser Welt, mich in diesen Systemen zurechtzufinden und meine Werte, mit denen ich aufgewachsen bin, mich sehr geprägt haben, aber irgendwie in diese Form des Wirtschaftens so nicht gepasst haben. Ja. Und ich glaube, ich hab da einfach so Schlüsselmomente gehabt, wo mich Fragen sehr stark beschäftigt haben. Das ist jetzt mittlerweile schon 10, 12, 14 Jahre her, aber wo ich mir wirklich gefragt habe, so okay, wie kann ich mein Unternehmertum auch gut in eine Zukunft führen und mit meiner Haltung, mit meinen Wertvorstellungen eigentlich gut in Vereinbarung bringen. Und da ist halt schon eine gewisse Kapitalismuskritik dann in mir entstanden, weil es mir einfach so inhaltsleer eben dahin geht in unserem Wirtschaften. Und es ist halt einfach auch ein Wachstumsnarrativ und das ist irgendwo dieses zentrale Narrativ des Kapitalismus. Es geht um dieses Wachstum per se. Und wenn wir wachsen, dann geht es uns allen besser. Aber dieses Narrativ basiert halt im Endeffekt auf drei Annahmen. Nämlich zum einen, dass Ressourcen unbegrenzt zur Verfügung stehen. Das mag vielleicht ein Bild der Welt vor 100 Jahren gewesen sein, wo diese Globalisierung noch nicht so stark war und der Planet mit seiner fast unerschöpflichen Fülle an Ressourcen steht uns da zur Verfügung und macht dir die Erde untertan. Ja, also beut sie aus, ist sie für mich einfach nicht so ausgegangen.
Ja.
Und heute sind wir in einer Welt, wo wir bereits über Ressourcenknappheit sprechen und die Endlichkeit der planetaren Grenzen einfach schon, ja, gut belegt ist und wir sie zum Teil auch spüren. Eine zweite Annahme ist, dass Wachstum automatisch Wohlstand für alle schafft, was mittlerweile auch schon längst widerlegt ist. Und dass dieser Wohlstand dann am Ende auch zu Glück führt. Ja, das hat wahrscheinlich einige Jahrzehnte tatsächlich, vor allem in der Nachkriegszeit, dann wirklich gut funktioniert. Und sagen wir mal irgendwo so 70er, 80er Jahre war wahrscheinlich dieser empfundene Höhepunkt, wo dieses Wachstum des Wohlstandes wirklich spürbar war. Aber ich glaube, seit einiger Zeit spüren wir das nicht mehr. Ja? Die Messung dieses Wohlstandes geht ja ökonomisch über das Bruttoinlandsprodukt, über das BIP.
Ja.
Das aber, deswegen gut funktioniert, weil es einfach ist, weil es quantifizierbar ist und weil es politisch irgendwo anschlussfähig ist. Aber es externalisiert einfach Verantwortung. Also das ist wieder das, was ich vorher gesprochen habe. Wenn wir es nicht personalisieren, dann kriegen wir da keine gute Verbindung dazu hin. Also die Aussage, solange die Wirtschaft wächst, ist alles gut, greift einfach zu kurz. Also wir haben im Endeffekt mittlerweile die höchsten BIP-Zahlen aller Zeiten, aber gleichzeitig ist die Gesellschaft so krank wie noch nie. Also wo ist dieser Wohlstand und was ist dieser Wohlstand, von dem wir da sprechen? Und es werden auch einfach Alternativen dann irgendwie an den Rand gedrängt, weil es immer nur um dieses Wachstum geht. Ja, und die Alternativen könnten sein Postwachstumsmodelle oder diese Degrowth-Modelle, wo es eben um diese Umkehrung des Wachstums auch geht, oder Donut-Ökonomie oder auch die Gemeinwohlökonomie, zu der ich sehr starken Anschluss gefunden habe, weil sie auch eine regionale Bewegung ist und ein alternatives Wirtschaftsmodell gestaltet. Und das holt mich halt extrem ab in seiner Werthaltigkeit, in seiner Reichhaltigkeit, in seiner Ganzheitlichkeit.
Das heißt, also da darf ich kurz zusammenfassen, dass ich es verstehe, diese drei Punkte, also diese Ressourcen, die für uns zur Verfügung sind, aber wo wir merken, es ist eigentlich nicht mehr so, der Wachstum, dass das automatisch zu Wohlstand führt und daraus Glück entsteht. Also dieses Modell funktioniert in der Form, oder hast du für dich erkannt in deinem unternehmerischen Tun, das funktioniert für dich so nicht. Deswegen hast du da genauer hingeschaut und wolltest sozusagen neue Ansätze finden und bist so zur Gemeinwohlökonomie gekommen.
Ja, also in dieser kritischen Betrachtung dieser Aspekte. Ich habe für mich persönlich gemerkt, dass jetzt Wachstum meines Unternehmens per se nicht mehr Glück erzeugt hat. Ja, da kann man dann natürlich drauf schauen, wie das Ganze organisiert ist und ob diese Dinge alle stimmig sind. Aber einfach mehr von allem bedeutet nicht mehr Glück. Und das habe ich auch irgendwie gesellschaftlich so wahrgenommen. Und auch in der Auseinandersetzung mit reichen Menschen und Studien dahinter, die schon ganz klar benennen, mehr Reichtum, ja, das geht zu einem gewissen Punkt, bringt das auch irgendwo Glück, weil es vor allem auch Sicherheit bringt, finanzielle Sicherheit. Aber ab einem gewissen Reichtumspunkt geht es dann nicht mehr um eine Glücksvermehrung, sondern eher andersrum. Also da gibt es sogar Anzeichen dafür, dass das Glück nicht nur stagniert, sondern die Auseinandersetzungen der Leute dann sehr stark von einer Trennung zu, unter Anführungszeichen, normalen Menschen stattfindet, eine Abkapselung stattfindet, zum Teil auch Ängste und Sorgen, dass dieser Reichtum irgendwie wieder verloren geht oder dass Menschen kommen, die da mitschnappern und partizipieren wollen an diesem Reichtum für Schulterklopfer und so. Ja, also es entstehen dann Formen des Misstrauens. Also ich glaube, dass zu großer Reichtum da einfach dem Gemeinwohl überhaupt nicht dienlich ist. Und wahrscheinlich auch fürs Individuum eine schwierige Auseinandersetzung ist. So wirkt es auf mich.
Ja. Du hast jetzt vorher erwähnt, dass es doch Schlüsselmomente, Veränderungen eben in deinem Leben gegeben hat. Von dem haben wir ja auch gesprochen in den vorigen Folgen. Und wir haben ganz am Anfang von diesem Umsetzen, Wirken, ins Tun kommen geredet. Und jetzt sind wir ja schon bei der Gemeinwohlökonomie. Ist das der Bereich, wo du dann sozusagen ins Umsetzen gekommen bist für dich? Wo du gemerkt hast, das ist jetzt was Greifbareres? Da kann ich mich wahrnehmen, wie ich in diesem System wirke, was ich machen kann? Oder wo waren da deine Schritte jetzt zum Beispiel? Ist das?
Ja, also die Gemeinwohlökonomie hat mir einfach ein klares Bild davon gegeben, wie man das auch denken kann. Also war dann natürlich auch in einer starken Suche nach Antworten, die ich kaum bekommen habe. Aber eben in dieser Bewegung der GWÖ gefunden habe, weil es einfach wirklich um dieses wertvollständige Wirtschaften auch geht. Und sich die GWÖ per se auch damit auseinandersetzt oder diese Frage des Wachstums eben sehr, sehr kritisch hinterfragt. Und ich möchte nur noch dazu was sagen, weil wir auch gerade beim Bruttoinlandsprodukt noch waren.
Ja.
Und das Wachstum, ich glaube, dass das einfach sehr falsch gemessen wird, weil das BIP diesen Pulsschlag der Wirtschaft misst, aber nicht die Gesundheit der Gesellschaft. Und es sagt nichts über Lebensqualität oder Zufriedenheit oder ökologische Gesundheit aus. Ne? Beispiele, es gibt Ölkatastrophen, die müssen dann wieder aufgeräumt werden. Da steckt extrem viel Arbeit und Wertschöpfung drin und das fließt positiv ins Bruttoinlandsprodukt ein. Ja? Kriege oder Burnout. Und seine Folgen dann in medizinischen und sozialen Bereichen generieren Werte, die positiv ins BIP einfließen. Ja.
Ja.
Also Wachstum oder diese Orientierung am Wohlstand durch das Bruttoinlandsprodukt belohnt Zerstörung und Reparatur. Aber auf der anderen Seite wird Care-Arbeit meistens von Frauen, also Pflege von Kindern und von alten Menschen, fließt nicht ein mit dem Wert. Haushaltsarbeit. All diese systemrelevanten Tätigkeiten fließen nicht ins BIP ein, nur der Konsum fließt dann ein. Ja? Aber ja, so wird dann halt natürlich Care-Arbeit auch in diesen Modellen als notwendiges Übel irgendwie auch betrachtet, ja, und im Sinne des Arbeitgebens und Arbeitnehmens ist dann die Situation zu Hause sein zu müssen für einen Arbeitgeber eine Herausforderung, weil dann fehlt die Arbeitskraft. Ne? Und die zielt auch nicht auf ein Wachstum ab, diese Care-Arbeit zu Hause. Also wir haben da ein Narrativ geschaffen, dass die Systemrelevanz der Care-Arbeit überhaupt nicht wirtschaftlich bemisst. Und das ist, ich finde das schrecklich.
Aha, ja, ich verstehe schon. Ich bin jetzt da kurz ein bisschen bei der Gemeinwohlökonomie vorher hängen geblieben, aber es geht allgemein um diese alternativen Modelle,
ja,
um das sichtbarer zu machen, was diese Care-Arbeit jetzt zum
ganz
Beispiel
genau
ist. Weil ich glaube, das ist ja zum ganz Beispiel genau ein Bereich, über den sehr wenig geredet wird. Also wenn du das jetzt benennst, Care-Arbeit, dann fällt mir sofort eine Frage dazu zu stellen, nämlich wie jetzt Care-Arbeit, wie kann ich das verstehen im wirtschaftlichen Sinne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das viele Hörer interessiert, Hörer und Hörerinnen.
Ja, ich glaube, dass wir da einfach eine gute gesellschaftliche Debatte drüber auch benötigen. Also ich bin jetzt natürlich kein Ökonom, der jetzt gut erklären kann, wie wir diese Care-Arbeit vielleicht auch in ein Bruttoinlandsprodukt mit hinein bemessen können. Die Zahlen würden dann explodieren. Also das wäre dann ja irgendwie, weiß nicht, um wie viele Prozente BIPs dann steigen, wenn wir plötzlich diese gesamte Care-Arbeit irgendwie darin auch abbilden. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns schon langsam von diesem, von diesem Narrativ des maßlosen Wachstums irgendwie verabschieden. Also für mich ist das ja irgendwie ein sehr pubertärer Blick auf unseren evolutionären Zustand, wenn es jetzt irgendwie nur um dieses Wachstum geht und nicht mehr um Verbundenheit oder um etwas. Also ich kann das irgendwie für mich so ein bisschen auf Lebensphasen ummünzen, wenn wir jetzt sagen, bis zum 18. oder 20. Lebensjahr wachsen wir. Also da geht es auch wirklich um Wachstum und es geht auch darum zu nehmen, nämlich Erziehung aufzunehmen, Werte aufzunehmen. Also wir generieren mal alles, was wir für ein gutes Leben dann benötigen und ab einem gewissen Zeitpunkt kommen wir dann ins Geben. Also entweder wenn wir uns das erste Mal groß verlieben oder so, ja, dann können wir all das, was wir bekommen haben, auch mal weitergeben, übergeben. Oder wir ziehen aus und müssen dann plötzlich, also wir ziehen von zu Hause aus und müssen dann mal auf den eigenen Beinen stehen und um uns selbst kümmern und merken dann so, okay, ich muss auch ins Geben kommen, damit meine Systeme gut funktionieren, aber ich bin dann auch irgendwo erwachsen und das streben wir auch an. Mhm. Ja, aber irgendwann hören wir eben auf mit diesem symbolischen Wachstum und dann geht es um dieses innere Wachstum. Ab dann ist es eine Lebensreise, wo es um inneres Wachstum geht. Mhm. Und so sehe ich auch irgendwo unser Wirtschaftsmodell. Also an einem Punkt, wo es um ein rein äußeres Wachstum geht, aber ich glaube, wir sind jetzt fertig mit diesem äußeren Wachstum und können irgendwo in die Phase des Gebens übergehen. Zeigt uns ja auch die Not und das Bild vielleicht auch auf einen Wald umgelegt. Ein Wald wächst in Konkurrenz nur so lange, bis alle seine Beteiligten ihre natürliche Größe erreicht haben. Dann wird er kooperativ und bildet Netzwerke über die Wurzelsysteme, tauscht sich aus, geben Nährstoffe und notwendige Stoffe hin und her. Ja? Also gehen in dieses Teilen und Geben über. Um auch diese Balance und diese Resilienz dann herzustellen. Und deswegen glaube ich, dass wir an einem Wendepunkt uns befinden, oder ich hoffe es natürlich auch, aber ich sehe auch Anzeichen dafür, dass wir unsere Ökonomien überdenken und uns von diesem pubertären Zustand des maßlosen Wachstums schon langsam verabschieden können, um in eine Verbundenheit zu kommen, um kooperativ zu wirken und um neue Formen der Fülle erreichen zu können, die uns das, der reine Fokus auf dieses Wachstum niemals bieten würde. Dieses Wachstum zeigt sich jetzt in Formen des Verfalls.
Mhm. Das ist für mich jetzt auch klarer vom Bild her, dass es eigentlich das versucht wird, ein System anzutreiben oder aufrechtzuerhalten, das eigentlich ausgewachsen ist.
Ja.
Genau, und dann am Wendepunkt steht.
Genau. Mhm. Also die Wohlstandsvermehrung funktioniert jetzt so nicht mehr. Sie stagniert. Mhm. Wir müssen jetzt neue Formen des Wachstums halt finden. Oder neue Formen der Orientierung. Ich weiß nicht, ob es unbedingt Wachstum sein muss. Also vielleicht die Frage, wenn wir unbedingt dieses Wachstum als Narrativ behalten wollen, und damit kann ich auch leben, weil wir ja als natürliche Spezies einfach auch dieser evolutionären Logik folgen und ständig streben nach Weiterentwicklung. Ja, da müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, was wachsen soll. Ja. Soll das Glück wachsen? Soll der Sinn wachsen? Soll die Nachhaltigkeit wachsen? Ja, dann finden wir schon so Elemente, die wachsen sollen.
Oder vielleicht geht es auch einfach einmal um diese Sichtbarkeit all dieser Elemente, die Teil von diesem Ganzen sind. Dass dieses, was uns manchmal als Wachstum erscheint, ja eigentlich ein Sichtbarwerden ist. Mhm. Also so nehme ich das in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahren und jetzt sehr stark wahr, dass gewisse Themen sich zeigen und sichtbar werden und eben da gar nicht vielleicht das Wachstum im Vordergrund steht, sondern eben diese Wahrnehmung aller Teile. Des großen Ganzen, dieser Verbundenheit.
Ja. Die Gemeinwohlökonomie möchte das ja auch abbilden. Ne?
Ja.
Die Gemeinwohlökonomie als Modell, um da vielleicht auch kurz reinzugehen, weil ich es ja angeschnitten habe, bietet eine Möglichkeit der alternativen Unternehmensbilanzierung. Mhm. Also wir haben in Unternehmen diese klassischen Bilanzberichterstattungen, die wir mit unseren Steuerberatern machen müssen. Mhm. Die Gemeinwohlökonomie geht her und sagt, sie definiert Kernwerte, die heißen Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung. und legt diese Kernwerte auf alle Berührungsgruppen im Unternehmen, sogenannten Stakeholder, um. Ja? Also wir haben Mitarbeitende, wir haben Lieferanten, wir haben Finanzpartner, Kunden, also überall im Unternehmen gibt es verschiedene Berührungspunkte, wo man diese Kernwerte drauflegen kann und dann entstehen in diesen Bereichen Fragen und die geben uns Indikatoren. Und da sind manche Dinge messbar, manche sind nicht messbar, aber ausformulierbar in Worten. Und dieser Prozess hat mir extrem geholfen, Klarheit in meinen wirtschaftlichen Werdegang zu bringen und dieses größere Ganze irgendwie abzubilden. Dass es eigentlich geht, vor allem in meiner Verantwortung als Unternehmer. Ich stelle ein Produkt her, ich biete Dienstleistungen an, wir leben Beziehungen. Also als Arbeitgeber habe ich eine Riesenverantwortung gesellschaftlich. Und da eigentlich nicht nur meine Hausaufgaben zu machen und meiner Verantwortung nachzukommen, sondern gleichzeitig über dieses Modell der GWÖ auch in Innovationen zu denken und in Möglichkeitsräumen, das ist das eigentlich Tolle dann. Und diese Berichterstattung macht man dann oder kann man alle 2 Jahre machen und kann man dann auch als Marketinginstrument wunderbar nutzen, weil du im Endeffekt einen Text erstellst, wo du all diese Bereiche wirklich in Worten ausformulierst, was du schon bist und was du hast, aber auch wo du hin möchtest und deine Reise, deine Vision und deine Mission auch darin abbildest und so auch eine riesige Form der Transparenz für Kundinnen und Kunden anbietest und deine Haltung transportierst. Mhm. Und da kann man natürlich viel Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit herauslesen aus solchen Bilanzen. Und das finde ich ziemlich schön und hat mich extrem umdenken lassen. Und für mich ist Gemeinwohl halt dann am Ende des Tages kein Kennzahlensystem, sondern wie du sagst, eine Haltung.
Ja, und du hast das jetzt noch einmal erwähnt, wie komplex das jetzt natürlich alles ist. Wenn ich jetzt sage, es wird sichtbar, du sprichst von Transparenz, es geht darum, Räume zu öffnen, genau für diese Dinge, die eigentlich sich zeigen dürfen in dieser Transparenz, in dieser neuen Transparenz, wenn man sie selber mal damit beschäftigt und sich bewusst macht, hinzuschauen.
Die sollen sich zeigen. Ne?
Ja.
Also wenn ich den Spieß umdrehe und mich als Konsument sehe, dann, also ich bin da jetzt vielleicht nicht die Norm, aber ich giere nach diesen Informationen, um für mich eigentlich auch gute Kaufentscheidungen treffen zu können. Ja, und wenn ich in den Supermarkt gehe und random irgendeine Verpackung aus dem Regal nehme, dann sage ich dir wahrscheinlich 3, 4, 5 Ausdrücke, Begriffe oder Aussagen auf der Verpackung, der ich keinen Glauben schenken kann. Oder weil ich auch weiß, wie die Tricks der Industrie da dahinter dann sind, um Greenwashing zu betreiben, um den Konsumenten auch irgendwo an der Nase rumzuführen. Ja. Also ich persönlich giere nach diesen Informationen, weil ich mich gern damit auseinandersetze, was jetzt das beste oder tollste Produkt ist, für das ich mich entscheiden könnte in einem größeren Kontext, nämlich in einem Gemeinwohlkontext. Und deswegen will ich das auch anbieten, diese Transparenz.
Ja, ich denke, das ist, oder mir kommt jetzt vor, was ich da raushöre, dass diese Transparenz und Sichtbarkeit ja auch von uns allen, egal wer da jetzt beteiligt ist in diesem System, Erhaltung erfordert. Und einfach dieses Bewusstsein, ich brauche Erhaltung, wie ich mit dem umgehe, wenn sie was sagt, was mir vielleicht, man kann es jetzt neutral betrachten, nicht so gefreut. Oder wenn sie was sagt, mit dem ich vielleicht nicht gerechnet hätte.
Ja.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich was, oder könnte ich mir vorstellen, was schon auch herausfordernd sein kann für viele. Und dass nicht jeder sagt, ja, ich will alles wissen, weil ich brauche zuerst einmal die Haltung und die Vorstellung davon, wie ich mit dem überhaupt umgehe dann.
Ja.
Ja.
Da sind wir auch wieder an dem Punkt von unserer letzten Podcast-Folge, weil da bin ich dann wieder der sagt, naja, Unternehmen können diese Bildungsorte sein.
Genau.
Menschen, die bei uns tätig sind, in diese Mündigkeit zu begleiten, sodass sie auch fähig sind, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ja, mhm. Üblicherweise haben wir weder Zeit noch Muße dafür, aber wenn wir in der täglichen Arbeit so Gemeinwohl denke oder auch Räume gestalten, wo eine Gemeinwohlorientierung stattfinden kann, dann ermächtigt das ja auch. Ne? Und dann wird Arbeit nicht zum Selbstzweck, sondern sie wird zum Ort, wo wir wirklich üben, fürs Gemeinwohl zu handeln.
Mhm. Ja.
Und diese innere Haltung erlernen.
Genau. Und das haben wir ja bei dem, du hast es jetzt erwähnt, Bildung spielt ja da ganz groß rein. Das ist ein Gemeinwohlaspekt, ja. Der ganz groß geschrieben ist. Ja. Weil wir einfach gewisse Informationen brauchen, um überhaupt zu wissen, wo wir hinschauen sollen.
Ganz genau.
Genau.
Ganz genau. Wir haben ja bei uns im Unternehmen auch wirklich Prozesse gestaltet. Auch da war für mich ein Schlüsselmoment drinnen, wo ich gesehen habe, was dann passiert, wenn man solche Räume eröffnet.
Mhm.
Ich habe im Zuge meiner Transformation vor ein paar Jahren irgendwie ein Bild gehabt von, wo ich hin möchte mit dem Unternehmen, das wir mittlerweile zum gewissen Grad auch schon erreicht haben. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sage, wie das Unternehmen in 5 bis 10 Jahren ausschaut, habe ich keine Ahnung. Weil da so dynamische Prozesse gerade im Hintergrund auch stattfinden, die mich so begeistern und die ich überhaupt nicht am Schirm gehabt habe. Und um da auch vielleicht ein Beispiel aus der Praxis zu erzählen.
Mhm, super.
Bei uns geht es halt viel um Selbstorganisation und Mitbestimmung. Und wir haben als Eisproduktion halt 8 Monate, wo wir einen Umsatz machen. Und in den anderen Monaten haben wir, wenn wir 9 Mitarbeitende, die Ganzjahresanstellung haben, und in den ruhigeren Monaten gehen wir viel in die Organisationsentwicklung und die Mitarbeiter engagieren sich in selbstorganisierten Teams. Und wir haben ein Team, das nennt sich Team Ganzjahresmodell, und hat sich damit auseinandergesetzt, was haben wir eigentlich für Möglichkeiten, um das ganze Jahr einen Umsatz zu machen. Ja? Weil das ist entstanden aus dem Prozess der selbstgestalteten Löhne, über den wir auch schon gesprochen haben.
Ja.
Und da haben die Leute so viele Informationen vom Unternehmen bekommen, die sie davor nicht hatten und das auch unüblich ist. Ja, die Bilanz wird geöffnet, die Zahlen werden alle erklärt. Aber hat zur Folge gehabt, dass das Team dann gesagt hat, ja jetzt, wo wir wissen, was wir eigentlich über das ganze Jahr gemeinsam kosten, und das Modell, dass wir 8 Monate im Umsatz machen und in den anderen 4 Monaten nicht oder kaum, wollen sie ändern. Sie wollen im Winter nicht nur ein Kostenfaktor sein.
Mhm.
Es macht ihnen Spaß, in den Teams tätig zu sein und da wird Arbeit diversifiziert und da geht es viel um Empowerment. Aber sie wollen auch einen Umsatz machen.
Mhm.
Und ich war eigentlich der vorher gesagt hat, im Winter machen wir für andere Dinge, schauen wir, dass wir Spaß haben und ja, machen wir ein bisschen laissez-faire auch und holen wir uns ein bisschen runter. Ja.
Mhm.
Das dreht sich jetzt. Das Team sagt, sie wollen da Gas geben und schauen, dass wir einen Umsatz machen. Und daraus ist unsere Idee von unserem Winterpavillon entstanden, wo wir jetzt in der Adventzeit, beginnt schon Mitte November dann bei uns, auch Samstag und Sonntag unseren Eispavillon geöffnet haben für heiße Waffeln mit Wintereis und machen einen guten Punsch und so, Feuerschale, ganz gemütlich, ist ein Mehrwert für die Gesellschaft, weil dieses Angebot so noch nicht da war bei uns im Ort und macht für uns wirtschaftlich und gemeinschaftlich total Sinn, das zu machen. Aus einem Zero-Waste-Gedanken im Unternehmen ist dann entstanden, dass wir zum Beispiel aus unseren Orangenschalen, die wir auspressen, um mit dem Saft dann unser Orangeneis zu machen, das aber Bio-Schalen oder Bio-Orangen sind, dass die Schale eigentlich auch noch einen Wert hat. Jetzt fangen wir an, Orangenschalen-Tee herzustellen und liefern Orangenschalen zu einer Destillerie in der Gegend, mit denen wir kooperieren. Der macht dann noch einen guten Rum draus.
Mhm.
Ja. Also so entstehen dann wirklich neue Verbundenheiten, neue Kooperationen, wenn man die Dinge beginnt, irgendwie fertig zu denken. Und es mündet jetzt sogar darin, dass wir sagen, wir wollen auch unsere Transformationsgeschichte in ein Format gießen. Das ist noch nicht fertig, das ist eine Idee, aber die Anfragen werden immer mehr von Menschen und Organisationen, von uns, sich was abschauen zu können, was lernen zu können. Und so gehen wir jetzt auch in eine gesellschaftliche Wirksamkeit und können über Bildungsmaßnahmen unser Wissen, unsere Erfahrungen weitergeben, werden das auch, wenn es uns gelingt, dann in Formaten monetarisieren, weil von der Wirkung allein können wir eben nicht leben. Und wir stecken da sehr viel Zeit und Ressourcen hinein in das Erzählen unserer Geschichte, sei es über Vorträge oder über Anfragen oder über, seien es nur wöchentliche Zoom-Calls mit Menschen aus ganz Österreich. Aber macht für uns wirtschaftlich total Sinn. Und das sind alles Dinge, die aus diesem Team Ganzjahresmodell entstanden sind, die uns da jetzt in eine neue Fülle bringen, in einen sehr innovativen Prozess. Und da zeigt sich, was eben die Partizipation, die gemeinschaftliche Partizipation eigentlich dann für Wirkung entfalten kann.
Ja.
Gerade in so transformativen Zeiten wie jetzt. Das ist mega und begeistert mich und bringt mich immer an den Punkt, dass ich sage, keine Ahnung, wo das Unternehmen dann in ein paar Jahren sein wird.
Ja, und Team Ganzjahresmodell, da war ich sowieso gleich hellhörig. Danke für das Beispiel, weil ich bin ja zusätzlich zu meiner Selbstständigkeit im Haus der Stille tätig und wir haben im Jahr 2026 ein paar Renovierungsarbeiten, die anstehen und da geht es natürlich genau um das. Super. Da werden wir nochmal reden.
Ja, gerne. Sehr gerne.
Super.
Ich würde gern vielleicht auch einen kurzen Schwenk so Richtung Gemeingüter machen, weil das ist auch etwas, was ich angesprochen habe, was schützenswert ist und halte für einen wichtigen Punkt. Wann wird etwas zum Gemeingut oder was sind Gemeingüter? Gemeingüter sind zum Beispiel Wasser, Luft, Sprache, Wissen, öffentliche Verkehrsmittel, Straßen. Etwas wird zum Gemeingut, wenn es für eine Gemeinschaft frei zugänglich ist und kollektiv genutzt werden kann, ohne dass es dann an Wert verliert.
Ja.
Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, irgendwo ein bisschen jetzt in den Zeitgeist reinzuschauen, ob da Privatisierungen überall die richtigen Modelle sind. Ja? Also wenn Wasser privatisiert wird, die Auseinandersetzung, die kennen wir auch schon politisch und wirtschaftlich, ist, glaube ich, nicht so gut. Ja? Also mit der Lebensgrundlage Profit zu generieren, ist, glaube ich, ist ein Spiel mit dem Feuer.
Ja, gut gesagt. Also Wasser ist da wirklich ein guter Spiegel.
Genau. Ich sehe auch Prozesse der Digitalisierung da jetzt sehr gefährlich. Also Google zum Beispiel wird mittlerweile von Milliarden Menschen genutzt, weltweit. Warum wird das nicht zum Gemeingut? Schon längst. Also wir sind uns einig, wir nutzen das alle gemeinsam, aber es dient nach wie vor der Bereicherung von einigen wenigen. Saugt unsere Daten ab. Ich werde für meine Google-Suchen ja nicht einmal bezahlt. Dabei mache ich ja die Arbeit für Sie.
Ja.
Wäre aber bereit, auch dafür zu zahlen. Das wäre die Alternative. Ja. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass so etwas schon längst eigentlich ein Gemeingut sein müsste. Weil es dient dem Gemeinwohl grundsätzlich. Wir nutzen alle Google, wir sind uns einig, dass das was ist, was toll ist und was uns als Spezies auch weiterbringt. Aber ja, ich hätte es gerne als Gemeingut mittlerweile.
Ja.
Und ich glaube, Gemeinwohl heißt irgendwo, das Leben selbst als Gemeingut auch zu begreifen. Und ich glaube, wir brauchen einen gesunden neuen Umgang und der Debatte über Allmende und Gemeingüter und was eben auch schützenswert ist für die Zukunft. Das sehe ich sehr stark mit den Gemeingütern verknüpft.
Ja.
Genau.
Ja, super. Danke für diese Ansätze zum Umdenken, Andersdenken, Neudenken. Ja. Möchtest du gern noch was sagen zum Abschluss? Ich bin sehr dankbar für das jetzt.
Ja, also zum einen, bei meinen Vorträgen die meistgestellte, die häufigste Frage ist die nach, ja, unser Modell, das wir im Unternehmen haben, das ist sehr speziell. Wie kann man das denn auf größere Organisationen umlegen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, irgendwelche Modelle zu kopieren oder irgendwo einen Zaubertrank zu finden. Es gibt keinen Zaubertrank, der für alle dann wirkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Haltung zu skalieren, weil wir die Haltung schon gehabt haben. Also Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Reichhaltiges drin, weil jeder Veränderungsprozess einfach bei sich selbst beginnt. Und die Haltung zu verändern, die Bereitschaft, die eigenen Modelle nochmal zu überprüfen, kritisch zu reflektieren, vielleicht ein bisschen in seine eigenen Abgründe auch hineinzuschauen, sei es irgendwo beim Konsumverhalten oder sei es bei persönlichen Ängsten, also überall dort ist echtes Wachstum dann auch drinnen und die Bereitschaft mal auch eine Meinung zu ändern oder an den Zeitgeist anzupassen, das verlieren wir vielleicht als Gesellschaft gerade ein bisschen, wo es immer nur um Wahrheit und um Recht herum geht. Also ich glaube, dass wir alle ein bisschen die Haltung zum Leben und zu den wesentlichen Dingen, die Zukunft, die auf unsere Zukunft und auf eine gelingende Zukunft einzahlen, dass es die gut nochmal zu überprüfen gilt und da ein bisschen gesellschaftliche Einigkeit herzustellen, wie Zukunft dann gut gelingen kann. Und ich habe für mich natürlich ein bisschen so eine Vision zum Übergang in eine andere Wirtschaft. Und vielleicht geht es halt nicht mehr um Wachstum, sondern eher um ein Gedeihen des Ganzen. Und wenn uns das Wachstum halt per se so wichtig ist, dann sollten wir eben fragen, was denn in Zukunft eigentlich wachsen soll. An dem Punkt war ich vorhin eh schon. Aber ich glaube, Gemeinwohl ist einfach gelebte Verbundenheit. Und es ist auch kein Zustand, sondern es ist wie die Nachhaltigkeit. Es ist ein ständiger Prozess, der sich immer wieder anpassen muss. Aber Gemeinwohl entsteht auf jeden Fall dort, wo Menschen Verantwortung für das übernehmen, was sie berührt.
Ja.
Genau. Und ja, ich glaube, ich möchte vielleicht auch die Zuhörenden ein bisschen dazu ermutigen, in ihrem Alltag oder im Unternehmen selbst so kleine Gemeinwohlräume zu gestalten oder zu öffnen auch, wo faire Entscheidungen stattfinden, wo Kooperation entstehen darf, wo bewusstes Konsumverhalten oder einfach das Teilen von Wissen sein darf und vor allem auch das Achtgeben auf den anderen.
Ja.
Die anderen, weil Isolation und Abgrenzung kann im Endeffekt nicht die Lösung sein. Genau. Ja.
Schön, dass die Verantwortung erwähnt, Verantwortung für sich selbst und für unsere Verbundenheit.
Absolut. Ja, aber es beginnt immer bei einem selbst, ja.
Danke, Klaus.
Danke, Ines.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments, Business Solutions for Integral Life Work. Mit Ines Ehrbar und Gästen.